Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. In unserer heutigen Wissenschaftsecke beschäftigen wir uns mit einem Themenkomplex, an den man im Allgemeinen nicht zuallererst denkt, wenn man an Wissenschaft denkt, nämlich der Kultur. Aber auch sie wird natürlich wissenschaftlich erforscht und natürlich gibt es auch umgekehrt Kulturwissenschaft. Die erste unserer Meldungen stammt aus dem April dieses Jahres und sie befasst sich mit der Frage, ob und wie eine Empfehlung aus dem Jahre 2000 in den Mitgliedstaaten umgesetzt worden ist. Der Sache nach geht es um die Zugänglichkeit von Archiven. Das scheint auf den ersten Blick eine vergleichsweise belanglose Angelegenheit zu sein. Aber der Europarat ist richtigerweise von der Bedeutung von Archiven ausgegangen, die für funktionierende Demokratien von zentraler Bedeutung sind. Denn sie bewahren nicht allein wichtige historische Dokumente auf, sondern tragen hierdurch maßgeblich zur Transparenz staatlicher Institutionen bei. Gerade in der Zeit nach Ende des Kalten Krieges wurde der Öffentlichkeit über Archive Zugang zu vorher unzugänglichen Dokumenten und Informationen verschafft, was bei der Aufarbeitung der Vergangenheit sowie der Bewahrung kulturellen Erbes eine ganz wichtige Rolle spielt. Im Jahre 2000 hat der Europarat daher die Empfehlung ausgesprochen, die eine harmonisierte europäische Politik für einen besseren Zugang zu Archiven sowie mögliche Maßnahmen hierfür vorgeschlagen hat. Um nun zu erfahren, inwieweit sich der Zugang und mit ihm die Informationsfreiheit seither entwickelt haben, hat ein Team aus Forschenden des Fraunhofer Instituts für System- und Innovationsforschung, abgekürzt EASY, sowie des Open Society Archivs an der Zentraleuropäischen Universität Budapest, abgekürzt OSA, eine Erhebung als Online-Umfrage unter Archiven und ihren Nutzenden durchgeführt, die von qualitativen Experteninterviews ergänzt worden sind. Die Umfrage richtete sich an alle 46 Nationalarchive der Mitgliedstaaten des Europarats, 40 regionale oder kommunale Archive sowie 77 akademische Einrichtungen und 103 zivilgesellschaftliche Organisationen als wichtigste Nutzergruppen von Archiven. Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass die nationalen Gesetzgebungen in den meisten Ländern nach über 20 Jahren mit der Empfehlung weitgehend übereinstimmen. Aber eine Gesetzgebung ist natürlich noch lange keine Umsetzung. Und so haben sie denn auch festgestellt, dass die tatsächlichen Zugangsbedingungen dies nicht immer widerspiegeln. So hat sich etwa die Zahl der Länder, in denen öffentliche Archiveinrichtungen von allgemeinen Zugangsregeln ausgenommen sind, im Vergleich zur Situation vor der Verabschiedung der Empfehlung nicht sonderlich verändert. Sie liegt bei etwa 39%. Auch existieren in 12 Ländern noch immer geheime Archive. Für einige ehemalige Ostblockländer stellte sich heraus, dass hier teilweise keine Informationen zu nicht öffentlichen Beständen in den Archiven auffindbar sind, sodass Forschende keine Sondergenehmigungen oder Freigaben für derartige Dokumente beantragen können. Auch verweigern einige Archive Forschenden wegen unzureichender Qualifikation immer noch den Zugang, ohne dies näher zu begründen, oder sie lehnen diesen ab, weil das jeweilige Forschungsthema nicht nahe genug in Verbindung mit den Dokumenten und Themen des Archivs steht. Darüber hinaus brachte die Befragung gewisse grundsätzliche Zielkonflikte zwischen dem Wunsch nach Zugänglichkeit und dem Schutz von Rechten zutage. In 87% der Länder ist etwa aus Datenschutzgründen der Zugriff auf bestimmte Dokumente eingeschränkt, was sowohl Archive als auch wissenschaftliche Archivnutzende bemängeln. Auch geben etwa 73% der befragten Archive an, in der Online-Verfügbarkeit von Dokumenten prinzipiell Vorteile zu sehen, weisen hier aber auch auf rechtliche Unsicherheiten wie etwa Copyright-Fragen hin. Viele Archive beklagen in diesem Kontext das Fehlen von Richtlinien, mit denen sich diese Interessenkonflikte auflösen ließen. Auch wurde bisher oft nur ein geringer Teil der Dokumente, etwa 5% nämlich, digitalisiert und Nutzende sehen hier noch große Potenziale. Die Erwartungen mit Blick auf die Nutzung künstlicher Intelligenz sind ebenfalls hoch, etwa bei der Strukturierung unsortierter Dokumentkollektionen. Der Einsatz von KI könnte aber auch zu Problemen führen, wenn etwa Algorithmen für Verzerrungen der Inhalte sorgen. Dr. Michael Friedewald, der am Fraunhofer ISI das Geschäftsfeld Informations- und Kommunikationstechniken leitet und die Europaratstudie koordiniert hat, fasst die zentralen Ergebnisse wie folgt zusammen. Zitat: Insgesamt haben die Mitgliedsländer des Europarats die Empfehlung zum Zugang zu Archiven weitestgehend in ihren jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften verankert. Dies gilt zum Beispiel für Kroatien, Estland oder die Schweiz, wo die Empfehlung sehr umfänglich umgesetzt wurde und der Zugang zu Informationen heute sehr gut ist. Andere Länder wie Rumänien oder Österreich schnitten hier weniger gut ab. In manchen Ostblockstaaten wie Bulgarien ist die staatssozialistische Vergangenheit zum Teil noch stark spürbar und die Zugänglichkeit zu Archiven und ihren Informationsangeboten gestaltet sich schwieriger. In den meisten westeuropäischen Ländern steht es erwartungsgemäß gut um die Informationsfreiheit. Aber auch hier wurden längst nicht immer alle Aspekte der Europaratempfehlung umgesetzt. Dies liegt zum Teil daran, dass es keinen Druck von außen gab, hieran etwas zu ändern, wie es in Ostmitteleuropa durch die Aufarbeitung der staatssozialistischen Vergangenheit der Fall war. Wenngleich der Europarat über keine rechtsverbindlichen Instrumente verfügt, könnte er die Mitgliedsländer dennoch zu einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen Archiven und anderen Gedächtnisinstitutionen wie Bibliotheken und Museen aufrufen. Daraus könnten dann etwa Konzepte entstehen, wie sich individuelle Archivbestände besser zusammenbringen oder neue Gruppen von Nutzenden erschließen lassen. Um den Zugang zu Archiven und die Informationsfreiheit weiter zu verbessern, sollten auch die Rechte zum Schutz personenbezogener Daten sowie der informationellen Selbstbestimmung von den hierfür zuständigen EU-Institutionen besser miteinander in Einklang gebracht werden. Soweit also Dr. Michael Friedewald, der Koordinator dieser Studie. Sie ist selbst im Internet verfügbar, am besten unter den Schlagworten Access to Public Archives in Europe. Die zweite Meldung stammt ebenfalls schon aus dem April des Jahres. Da hat das Institut für Museumsforschung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz die erste bevölkerungsrepräsentative Studie zum Vertrauen der Bevölkerung in Museen in Deutschland veröffentlicht. Diese Studie war im Dezember 2023 nach einem Vorbild einer US-amerikanischen Studie durchgeführt worden und hatte das Ziel, empirisch herauszubekommen, welche gesellschaftspolitische Dimension Museumsarbeit hat. Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehört unter anderem, dass Museen im persönlichen und institutionellen Umfeld das höchste Vertrauen nach Familie und Freunden und vor Wissenschaftlerinnen und Medien genießen. Sie erzielen die höchsten Vertrauenswerte unter allen öffentlichen Einrichtungen und heben sich damit deutlich ab von politischen Organisationen, zu denen ebenfalls Vertrauenswerte erhoben werden. Das Vertrauen in Museen speist sich aus der Perzeption von Neutralität. Menschen, die Museen als neutral und unparteiisch wahrnehmen, vertrauen diesen wesentlich stärker als diejenigen, die diese Neutralität nicht anerkennen. Selbst bei Nie-Besucherinnen genießen Museen ein gewissermaßen abstraktes Vertrauen im Sinne eines Vertrauensvorschusses. Und mit der Zahl der konkreten Besuchskontakte wächst das Vertrauen. Je höher die Besuchshäufigkeit von Museen, desto höher auch die angegebenen Vertrauenswerte. Diese klare Korrelation ist bei allen anderen gesellschaftlichen Items nicht feststellbar. Offenbar besteht hier ein Spielraum, in dem Museen durch gute Performance Sozialkapital generieren können. Eine zugegebenermaßen etwas komplizierte Formulierung. Oder anders gesagt, die konkrete Museumsarbeit in den Institutionen bestätigt und stärkt den Vertrauensvorschuss. Die Direktorin des Instituts für Museumsforschung, Patricia Rahimipur, hat dazu gesagt, ich zitiere, unzählige Studien zum Vertrauen der Bevölkerung in die demokratischen Institutionen, die Medien und die Wissenschaft beherrschen derzeit die Schlagzeilen und erinnern uns in diesen krisenhaften Zeiten daran, wie wichtig das gesellschaftliche und Institutionenvertrauen für den Erhalt und Fortbestand unserer Demokratie ist. Umso erstaunlicher ist es, dass das Vertrauen in Museen als den ältesten und dauerhaftesten kulturellen Institutionen unserer Gesellschaft bisher noch nie Gegenstand einer breit angelegten Untersuchung gewesen ist. Diese Lücke wollten wir mit unserer Studie schließen. Soweit Patricia Rahimipur. Und für den Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Partzinger, steht danach fest, ich zitiere wieder, diese Studie wird unseren Blick auf Museen verändern. Im Zeitalter zunehmender Polarisierung und drängender gesellschaftlicher Fragen ist das Museum einer der Orte, der Verlässlichkeit bietet. Doch dieses Vertrauen bringt auch Verantwortung mit sich. Museen können und sollten Position beziehen, allerdings in dem Bewusstsein, dass gerade ihre Wahrnehmung als neutrale Instanzen Grundlage für dieses Vertrauen ist. Kultureinrichtungen können die Urteilskraft in unserer Gesellschaft stärken. Genau darauf kommt es in diesen Zeiten an. Wir haben vielfältige Möglichkeiten, Wissen zu vermitteln und sollten das auch im aufklärerischen Sinne tun. Soweit der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Partzinger, zu dieser Studie. Und ganz nebenbei hat sie übrigens auch erstmals wieder seit 2013 Daten zur Besuchshäufigkeit in Museen in Deutschland geliefert. 5,3% der Befragten gehen gar nicht ins Museum. Der Anteil derjenigen, die im vergangenen Jahr mindestens einmal im Quartal ein Museum besucht haben, liegt mit 6% nur wenig darüber. Ein gutes Drittel, nämlich 35,1%, hat in den letzten 12 Monaten mindestens einmal ein Museum betreten. Bei knapp der Hälfte, nämlich 47,7%, ist dies mehr als ein Jahr her. Man kann sich diese Studie übrigens auch vollständig aus dem Internet herunterladen. Wenn ich die Adresse hier nenne, macht das aber vermutlich wenig Sinn. Sie trägt den Titel »Das verborgene Kapital – Vertrauen in Museen in Deutschland«. Und mit diesem Titel findet man sie vermutlich zuverlässiger, als wenn wir jetzt den genauen Link nennen würden, der sehr viel länger ist und daher auch sehr viel mehr Fehlerursachen in sich birgt. Ich komme zur dritten Thematik. Eine Untersuchung der Humboldt-Universität, und zwar von dessen Psychologischem Institut, die Anfang Mai in den Scientific Reports veröffentlicht worden ist, hat sich mit der Frage befasst, ob wir Kunst oder Kunstwerke von den Kunstschaffenden trennen können. Die Pressemitteilung zu den Ergebnissen trägt den Titel »Wie unser Wissen über Kunstschaffende die Wahrnehmung ihrer Werke beeinflusst«. Methodisch sind die Testpersonen der Studie zunächst mit Informationen versorgt worden, die entweder sozial negativ oder neutral waren, über MalerInnen. Diese Kunstschaffenden waren entweder bekannt bzw. berühmt oder unbekannt. Nachdem die Testpersonen dieses Wissen gespeichert hatten, wurden sie erst mit einem Elektroenzephalogramm angeschlossen, mit dem die Gehirnaktivitäten aufgezeichnet werden konnten. Und unter anderem schnelle, unwillkürliche Reaktionen des Gehirns von langsameren, kontrollierteren Reaktionen unterschieden werden können. Sodann wurden sie mit Werken der Malerinnen konfrontiert, über die sie vorher informiert worden waren. Das Ergebnis der dabei aufgezeichneten Gehirnaktivitäten zeigt, dass Gemälde von Künstlerinnen und Künstlern, die mit negativem sozial-emotionalem Wissen in Verbindung gebracht wurden, zu einer Veränderung in der Gehirnaktivität führen, die auf Unterschiede in der Verarbeitung der grundlegenden visuellen Wahrnehmung hinweist und sich auch durch eine früh einsetzende emotionale Erregung manifestiert. Das Wissen über den Kunstschaffenden hatte hingegen keinen Einfluss auf die später auftretende kontrollierte kognitive Verarbeitung. Sascha Abdelrahman, die Professorin für neurokognitive Psychologie an der Humboldt-Universität zu Berlin, sagte dazu, ich zitiere, die untersuchten Veränderungen im Gehirn deuten darauf hin, dass das Bild nicht nur anders bewertet, sondern auch anders wahrgenommen wird. Zitat Ende. Und die Ergebnisse zeigen, dass Gemälde von Künstlerinnen und Künstlern, über die ein sozial negatives biografisches Wissen vorhanden war, von den Studienteilnehmenden weniger positiv bewertet wurden, zu größerer innerer Erregung führten und als qualitativ schlechter eingeschätzt wurden als Gemälde von Personen, über die neutrale Informationen vermittelt wurden. Wichtig ist auch, die Berühmtheit der Kunstschaffenden konnte ihre Bilder vor diesem Effekt nicht bewahren. Eine letzte Studie betrifft die Frage, warum Menschen ins Theater gehen oder warum sie eben nicht ins Theater gehen. Diese Frage haben die Kulturwissenschaftlerin Birgit Mandl und ihr Team von der Universität Hildesheim aufgeworfen, und zwar mit Blick auf den sogenannten ländlichen Raum. Angeblich erstmals wurden Theater und Publikum im ländlichen Raum erforscht und solche Fragen gestellt wie: Welche Anbieter gibt es und was sind die Motive zum Theaterangebot zu nutzen? Wodurch unterscheidet sich das Publikum in ländlichen und in dem in städtischen Räumen? In dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt untersuchten die Wissenschaftlerinnen, wie Theater ihre Besucherinnen erreichen und was sie verbessern können. In dem Forscherteam haben mitgewirkt Professor Dr. Birgit Mandl und Nele Gittermann von der Universität Hildesheim und Professor Dr. Kilian Bietzer und Dario Gödecke von der Universität Göttingen. Methodisch wurde eine repräsentative Besucherstudie mit einer Befragung von rund 6000 Theaterbesucherinnen in der Region Südniedersachsen erstellt. Zitat, dabei wurde deutlich, dass das Publikum aus ländlichen Regionen sich tendenziell dadurch unterscheidet, dass es sozial heterogener ist und nicht nur die Menschen mit hohem Bildungsniveau erreicht werden, sondern vor allem die Amateurbühnen die ganze Bandbreite der Bevölkerung zu Gast haben. Das betonte Professor Dr. Birgit Mandl, die Professorin für Kulturvermittlung und Kulturmanagement an der Universität Hildesheim. Warum nun gehen Menschen ins Theater im ländlichen Raum? Zu den drei häufigsten Gründen für einen Theaterbesuch gehören erstens, eine Auszeit vom Alltag zu haben und ein Kunsterlebnis zu genießen, zweitens, die Energie und die Atmosphäre einer Live-Aufführung zu spüren und drittens, eine gute Zeit mit Freundinnen, Familie oder Bekannten zu verbringen oder Teil einer gemeinschaftlichen Erfahrung zu sein. Besucherinnen aus ländlichen Regionen gewichten die sozialen Gründe signifikant noch stärker. Zitat, man geht ins Theater, weil man dort Bekannte, Freunde oder Familie trifft und zusammen etwas Schönes unternehmen möchte. Zudem möchte man die Akteure, die man häufig persönlich kennt, unterstützen. Das berichtete Frau Professor Dr. Birgit Mandl. Und wer sind die Theaterakteure im ländlichen Raum und wie binden sie ihr Publikum? Es gibt auch in ländlichen Räumen eine große Vielfalt an Akteuren, die Theater anbieten. Die öffentlichen Landesbühnen mit ihren Gastspielen, wie das Theater für Niedersachsen, Hildesheim, die privaten Gastspieltheater, wie das Ohnsorgtheater aus Hamburg, die freie Szene und auch viele Amateurtheater. Vor allem die Amateurtheater haben keine Probleme, ihr Publikum zu finden und zu binden, denn es sind meist Verwandte, Freunde und Bekannte der Mitspielenden. Die Aufführungen sind zugleich ein soziales Event für die Dorfgemeinschaft, bei dem am Schluss gemeinsam gefeiert wird. Außerdem wählen sie solche Programme und Stoffe, die dem Publikum vor Ort mehrheitlich Spaß machen und gute Unterhaltung versprechen. Vor allem insbesondere also Komödien. Aber auch die privaten Gastspieltheater ebenso wie die Landesbühnen und freie Szene bemühen sich, ihr Publikum zu erreichen, indem sie Kontakte zu örtlichen Mittlern aufbauen, in Schulen vermitteln, örtliche Amateurvereine in ihre Stücke einbinden oder in Dorfgaststätten spielen. Zitat: Dennoch gibt es Defizite in der Öffentlichkeitsarbeit der Gastspielhäuser, die oft nicht ankommt in den ländlichen Räumen, ergänzt Birgit Mandl. Auch geeignete Räume und Aufführungsorte sind für Gastspieltheater, vor allem aber auch für Amateurbühnen in den ländlichen Regionen oft schwer zu finden. Das Durchschnittsalter der knapp 6000 Befragten liegt bei mehr als 50 Jahren. Theater versuchen deswegen verstärkt, eine jüngere Zielgruppe zu erreichen, denn diese spielt für den Erhalt von Theatern eine erhebliche Rolle. Im Kindes- und Jugendalter hat kulturelle Bildung einen starken nachhaltigen Effekt auf das gesamte Leben. Wer im Kindesalter positive Erfahrungen mit Theater gemacht hat, wird sich auch später dafür interessieren. Das spricht für enge Kooperationen der Theater mit Schulen. Eine weitere Herausforderung für die Amateurtheater besteht darin, Nachwuchsschauspielerinnen für ihre Gruppen zu finden. Auch hier wäre eine enge Anbindung an die lokalen Schulen hilfreich. Auch diese Studie ist übrigens im Internet verfügbar und über eine gute Suchmaschine unter ihrem Titel »Theater im Off« mit dem Namen Gittermann leicht zu finden und herunterzuladen. Soweit unsere heutige Wissenschaftsecke. Es war die Nummer 7.